Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen, mit Tanina und...
Ja, dann musst du ja wohl der Peter sein. Es freut mich sehr, dass du wieder bei mir bist, dass ihr wieder einschaltet. Und nochmal ganz kurz als Erinnerung, falls es euch entgangen sein sollte oder ihr es schon wieder von der Festplatte gelöscht habt, die interessantesten Fälle von Tatort Krankenhaus gibt es bald für euch auch zum Lesen. Wir haben doch für euch ein Buch geschrieben.
Genau, und das trägt den Titel Wenn Ärzte Fehler machen. Es erscheint am 15. April, also kurz vor Ostern. Ihr könnt es jetzt schon vorbestellen, zum Beispiel auf Amazon oder bei Thalia oder Sack Medien oder bei vielen anderen Buchhandlungen online. Und in dem Buch erwarten euch 30 spannende Fälle, die einen doch teilweise sehr zum Staunen bringen. Den einen oder anderen Fall kennt ihr schon aus dem Podcast, aber es sind viele, viele neue Fälle, die noch nicht veröffentlicht sind.
Genau so, wie ihr es hier bei uns aus dem Podcast kennt. Da bringen wir euch ja auch regelmäßig zum Staunen oder Peter auch direkt hier mich zum Staunen. Und ich denke, damit können wir eigentlich auch direkt mal loslegen mit unserer heutigen Geschichte. Wir steigen heute mal ein bisschen flotter ein. Und da lernt ihr jetzt mit uns Isabella kennen. Die ist eine junge Frau, 23 Jahre alt. Sie ist sehr lebenslustig, sie ist extrem hübsch, kommt aus Kolumbien und sie achtet wirklich sehr auf ihr Äußeres. Darauf legt sie sowohl privat viel Wert als auch in ihrem Beruf, denn beides ist eng miteinander verbunden. Mit ihrem Aussehen verdient sie nämlich einen Teil ihres Geldes. Denn neben ihrem Studium der Volkswirtschaft absolviert sie auch noch eine semiprofessionelle Ausbildung zur Salsa-Tänzerin. Außerdem ist sie als Influencerin auf sozialen Plattformen aktiv und da versorgt sie ihre Follower mit Eindrücken aus ihrem täglichen Leben, mit Tricks, um die körperliche und geistige Gesundheit zu verbessern. Und seit 3 Jahren lebt Isabella jetzt in Deutschland. Sie fliegt aber regelmäßig in ihre Heimat und zeigt ihren Fans dann auch beide Seiten ihres Lebens. In Deutschland lebt sie mit ihrem Freund Niklas zusammen. Das Geld bei den beiden ist immer so ein bisschen knapp, aber sie kommen über die Runden. Und ansonsten läuft in ihrem Leben auch eigentlich alles rund. Bis auf diese eine Sache. Isabella hat ein Problem, das sie selbst als fürchterlich belastend empfindet. Und das sind ihrer Meinung nach unschöne Dehnungsstreifen an den Oberschenkeln und auch am Gesäß. Also Isabella war nie dick. Die Streifen kamen mit der Pubertät, als ihr Körper eben immer weiblicher wurde. Das ist auch gar nicht so ungewöhnlich, Dehnungsstreifen. Ich glaube, die bringt man ja wirklich oft mit allein mit Schwangerschaften in Verbindung. Aber Peter, Männer können die auch bekommen.
Warum schaust du mich so an?
Bist ja gut bedeckt, ich kann es ja nur erahnen.
Ja, aber das ist absolut richtig. Und das ist bei Männern oft noch viel unangenehmer als bei Frauen.
Warum meinst du?
Ja, mit Dehnungsstreifen wird ja eher so die holde Weiblichkeit in Verbindung gebracht. Und das ist für Männer doch eher dann was man nicht haben sollte.
Also es fühlt sich dann unmännlich an, meinst du?
Ja, so wird vielleicht der ein oder andere denken. Aber vielleicht kurz zur Erklärung. Dehnungsstreifen sind narbenähnliche Hautstreifen. Also die kommen typischerweise vor an den Oberarmen, am Busen, am Bauch, Rücken, Hüfte, Oberschenkel oder auch am Po. Und die sind auch, gerade bei Männern, unter anderem auch an den Knien und Waden zu finden. Mhm. Wenn Dehnungsstreifen während der Pubertät auftreten, so ist es bei Isabel auch, typischerweise an den Oberschenkeln und auch am Rücken. Kennt sicher der ein oder andere von euch auch. Bei Adipositas, lässt sich übersetzen mit Fettleibigkeit, sind eher Bauch, Oberarme, die Achselfalten und auch wieder die Oberschenkel betroffen. Und bei jungen Männern, die Tag aus, Tag ein im Gym ihre Gewichte stemmen, entstehen Dehnungsstreifen auch gerne mal an den Schultern. Das ist natürlich nichts Krankhaftes, sondern harmlose, narbenähnliche Hautstreifen, wie gesagt. Aber für gewöhnlich gehen diese Dehnungsstreifen nicht weg. Sie verblassen mit der Zeit, aber sie bleiben dennoch vorhanden.
Ja, warum bekommt man diese fiesen Dehnungsstreifen? Also das ist ja jetzt schon klar, es gibt verschiedene Ursachen. Dehnungsstreifen entstehen eben, wenn das Bindegewebe überdehnt wird und dabei die elastischen Fasern der Unterhaut reißen. Wir haben den Klassiker vorhin schon angesprochen, die Schwangerschaft. Und häufig entstehen Dehnungsstreifen bei Frauen eben während einer Schwangerschaft, vor allem in der zweiten Schwangerschaftshälfte, also wenn der Bauch wirklich größer wird und damit die Elastizität der Haut durch das wachsende Kind stark strapaziert. produziert wird. Und auch der veränderte Hormonhaushalt während einer Schwangerschaft trägt nochmal seinen Teil zur Entstehung dieser Streifen bei.
Ja, aber auch außerhalb der Schwangerschaft entwickeln sich Dehnungsstreifen und das unabhängig von Geschlecht und Alter. Da gibt es verschiedene Beispiele. Also bei einer raschen Fettzunahme in kurzer Zeit nimmt man sehr, sehr viel zu. Dann entstehen diese Dehnungsstreifen. Oder wie angesprochen bei den Bodybuildern durch den starken Muskelaufbau im Rahmen von Hormonbehandlungen. Längere Anwendung von Cortison ist da auch problematisch. Cortison ist in vielen Bereichen problematisch, aber auch was die Bildung von Dehnungsstreifen anbelangt. Ein schnelles Wachstum in der Pubertät führt zu Dehnungsstreifen. Die Fettsucht mit gestörter Hormonproduktion, auch das ist ein Indikator. Infektionen wie beispielsweise das Fleckfieber, Typhus oder auch die mittlerweile in Deutschland kaum noch vorkommende Tuberkulose. Und es gibt natürlich auch leider angeboren eine Bindegewebsschwäche, zumeist bei Frauen, aber auch bei Männern.
Ja, davon habe ich auch schon gehört. Also Dehnungsstreifen, die treten dann in Familien gehäuft auf. Aber ich habe auch gelesen, die genetische Veranlagung wird da noch diskutiert. Also so ganz sind die Wissenschaftler da auch noch nicht dahinter gestiegen. Und genauso wenig erforscht sind übrigens die Maßnahmen, die tatsächlich Dehnungsstreifen vorbeugen. Die Kosmetikindustrie verspricht da ja einiges. Aber ich glaube, das kann sie auch nicht alles halten. Ne?
Das denke ich auch. Es gibt so einige Hausmittelchen, wo man sagt, das hilft gegen Dehnungsstreifen. Ob das wirklich der Fall ist, ja, stelle ich mal in Frage. Aber es ist das kalte Abduschen oder gesunde Ernährung, viel trinken, Sport und Bewegung und so weiter und so fort. Das hilft natürlich alles, wenn dann nicht gegen Dehnungsstreifen, aber gegen andere Erkrankungen. Darum ist es nicht schlecht, wenn man sich dem Ganzen widmet. Bei Frauen ist ein gut sitzender BH wichtig, um das Brustgewebe zu stützen. Und es gibt die Empfehlung, Trockenbürstenmassagen durchzuführen mit so einem speziellen Massagehandschuh. Und
ach ja, wenn man viel Arbeit investiert, dann ja, auch diverse Cremes, Lotionen und so weiter sollen da ja helfen. Aber wie gesagt, wir sind hier im Bereich, kann Dehnungsstreifen begrenzen, muss aber nicht.
Genau, wer sie erst einmal hat, wird sie kaum wieder los. Das ist leider ein Fakt. Es sind ja, wie gesagt, Narben. Und Narben wird man nicht los. Die bleiben im Regelfall ein Leben lang verblassen, aber bleiben dennoch vorhanden.
Aber Isabella will alles Mögliche tun, um diese Dehnungsstreifen loszuwerden oder sie halt auch so zu gestalten, dass man sie fast nicht mehr sehen kann. Also sie schämt sich einfach sehr dafür. Im Bikini, ins Freibad, an den Strand gehen, das kostet sie viel Überwindung. Meist versteckt sie ihre Oberschenkel auch mit einem Tuch oder geht mittlerweile schon gar nicht mehr zum Schwimmen. Isabella sucht auch sehr lange nach einer Lösung und stößt dann irgendwann auf ein Zentrum für Schönheits- und plastische Chirurgie in Süddeutschland. Die Bewertungen im Netz sind sehr vielversprechend und Isabella vereinbart einen Beratungstermin. Bei dem wird sie von ihrem Bruder Matteo begleitet. Der Arzt, der die beiden in Empfang nimmt, lässt sich viel Zeit mit der Untersuchung und Beratung. Und nachdem er die eher ja weißen Dehnungsstreifen in ihrem Gesäßbereich und die rötlicheren Streifen auf den inneren Oberschenkeln gesehen und gecheckt hat, empfiehlt er Isabella aufgrund ihres dunklen Hauttyps eine Behandlung mit Radiofrequenz. Das ist eine minimalinvasive Methode, bei der die Radiofrequenz die Kollagen- und Elastinproduktion fördert, also wodurch die Haut im besten Fall nachhaltig geschrafft und ja damit verjüngt wird. Der Arzt erklärt ihr, dass es bei dieser Methode keine Nebenwirkungen gebe, sie aber schon so 2 bis 3 Sitzungen machen müsse, damit man da eine Wirkung sieht. Und das Schlimmste, was passieren könne, wäre eben, ja, dass es nicht wirkt. Isabella und ihr Bruder beraten sich noch kurz, haben aber eigentlich überhaupt keine Einwände und der Arzt legt dann auch direkt mit der ersten Behandlung los. Die Kosten dafür sind überschaubar, es sind 400 Euro. Nach der Radiofrequenzbehandlung entlässt der Arzt Isabella nach Hause mit dem Rat, die betroffenen Stellen vor direkter Sonne zu schützen. Viel mehr wird da nicht besprochen. 2 Monate vergehen, in denen Isabella zu keinem Zeitpunkt Schmerzen oder Ähnliches hat. Allerdings kann sie auch nicht unbedingt eine Verbesserung feststellen. Also entschließt sie sich zu einer erneuten Behandlung, zumindest schon mal zu einem neuen Besuch bei ihrem Arzt. Bei dem zweiten Termin untersucht der Arzt noch einmal die betroffenen Stellen am Gesäß und Oberschenkeln und teilt ihr dann mit, dass er die Behandlung an den Oberschenkeln jetzt auf ein sogenanntes IPL-Verfahren umstellen werde. Der Preis würde gleich bleiben, 400 Euro. An dieser Stelle müssen wir erwähnen, Isabella fragt nicht weiter nach, was genau dieses IPL-Verfahren eigentlich ist. In ihrer schriftlichen Stellungnahme, die uns hier vorliegt, soll auch der Arzt keine weiteren Erläuterungen zu der jetzt ja anderen Behandlungsmethode abgegeben haben. Isabella vertraut ihrem Arzt allein auch schon, weil die erste Sitzung eben total problemlos war. So, jetzt sind wir natürlich sehr neugierig. Was ist IPL?
Die Neugierde kann ich befriedigen. Und zwar IPL steht für intensives gepulstes Licht. Also das ist eine kosmetische Hautbehandlung. Die nutzt man, um Zeichen der Hautalterung zu reduzieren, um unerwünschte Haare zu entfernen, um Besenreiser zu verschönern oder eben auch um Dehnungsstreifen zu mindern. Unmittelbar nach einer Behandlung kann der behandelnde Bereich rot oder rosa aussehen. Das hält in der Regel zwischen 4 und 8 Stunden an. Und in den Stunden nach der IPL-Behandlung kann man auch im schlechtesten Fall ein stechendes Gefühl verspüren. Das ist so ähnlich wie bei einem Sonnenbrand, so kann man sich das vorstellen. Mhm. Und IPL funktioniert so ähnlich wie eine Lasertherapie. Der Unterschied besteht darin, dass bei der Lasertherapie eine einzelne Wellenlänge an Lichtenergie abgegeben wird, während bei der IPL-Behandlung mehrere Wellenlängen zum Einsatz kommen. Also dieses Licht erhitzt die Zellen in der Haut und bricht sie quasi auf. Der Körper entfernt dann das beschädigte Gewebe auf ganz natürliche Art und Weise. Und das bedeutet, dass IPL eine größere Hautfläche in kürzerer Zeit behandeln kann als die Lasertherapie.
Ja, man muss jetzt natürlich auch sagen, das ist schon eine Stufe heftiger als die Radiofrequenzbehandlung, die Isabella ja zuerst bekommen hat, aber da hat sie ja nun auch keine Verbesserung gesehen. An dieser Stelle ein Hinweis, der sich immer wieder zur IPL-Behandlung findet. Man sollte unbedingt vorher genau mit einem Dermatologen über die möglichen Vorteile, über die Nebenwirkungen und natürlich auch über mögliche Komplikationen sprechen. Also das schon mal abspeichern, falls ihr sowas vorhabt. Wie gesagt, das findet aber bei Isabella nicht statt. Ihr war nicht bewusst, inwieweit die IPL von der Radiofrequenzbehandlung abweicht. Der Arzt beginnt aber trotzdem, Isabella lässt das ja auch zu, mit der IPL-Behandlung an den Innenseiten ihrer Oberschenkel. Isabella verspürt ja nach circa einer Minute einen brennenden Schmerz. Und in dem Augenblick verkündet der Arzt aber auch schon, er sei jetzt hier fertig. So, und dann übergibt er an eine Helferin, die mit der Radiofrequenzbehandlung am Gesäß weitermacht. Also da bleibt man bei der ersten Behandlungsmethode. Isabella sagt, diese Helferin habe sie vorher noch nie gesehen. Sie sei ja auch gar nicht vorgestellt worden. Und der Arzt habe da auch keine großartigen Instruktionen an diese Helferin gegeben, sondern sie einfach irgendwie machen lassen. Also sie nur mit ein paar Sätzen auf diesen Einsatz bei ihr vorbereitet. Und dann habe der Arzt auch den Raum verlassen. Isabella lässt die Behandlung weiter zu, fragt die Helferin allerdings, ob dieses starke Brennen, das sie jetzt immer noch an ihren Innenschenkeln spürt, und die dunkle Verfärbung an der Stelle auch normal sei. Und die Helferin beruhigt sie und sagt, ja, das ist ja alles im grünen Bereich, und gibt Isabella ein Kühlpad, das sie sich auf die betreffenden Stellen legen soll. Danach verlässt auch die Helferin den Raum, weil ein anderer Patient warten würde. Isabella zieht sich an, verlässt dann auch den Behandlungsraum, obwohl sie vor Schmerzen in dem Moment kaum gehen kann. Sie zahlt die 400 Euro und lässt sich von ihrem Freund nach Hause fahren. 3 Stunden lang hält das starke Brennen an ihren Innenschenkeln an. Und am nächsten Tag ändert sich alles. Der mit IPL behandelte Bereich ihrer Haut verändert sich. Die Stellen werden immer dunkler und es bilden sich Wassertaschen an den Wunden. Das klingt doch sehr nach Verbrennungen. Isabella befürchtet, dass die Behandlung, ja, genau eben zu Verbrennungen geführt hat, versucht das Schönheitszentrum zu kontaktieren, erreicht dort aber niemanden und erfährt, dass sie erst am kommenden Montag wieder jemanden sprechen könne. Isabella wartet nervös und auch sehr besorgt das Wochenende ab. Am Montag erreicht sie dann ihren Arzt telefonisch, der bittet sie, ihm über WhatsApp Fotos von ihren Oberschenkeln zu schicken. Sowas habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, aber da wirst du uns gleich was zu sagen können, Peter. Oder vielleicht jetzt schon. Ist sowas normal? Also entweder gehe ich zu meinem Arzt oder wenn es ganz schlimm ist, kommt auch mein Arzt zu mir. Aber ich habe noch nie mit meinem Arzt irgendwelche Fotos ausgetauscht.
da muss ich sagen, das kommt in diesem Bereich, ich nenne ihn mal Schönheitschirurgie, auch wenn das jetzt nicht genau darunter zu subsumieren ist, aber dennoch in den groben Kontext passt, gar nicht so selten vor. Also es kommen doch hin und wieder Mandanten, die mir Fotos zeigen und sagen, ich habe einen WhatsApp-Chatverkehr mit meinem Arzt, ich musste ihm jenes und dieses schicken, auch Fotos, und dann kommen auch Nachrichten zurück, wie ich mich zu verhalten habe. Also das habe ich bestimmt einmal im Monat in einem Fall, dass sich der Arzt so austauscht. Ob das gut und richtig und der richtige Weg ist, das will ich mal dahingestellt sein lassen. Aber das kommt doch häufiger vor als gedacht. Zumindest jetzt in den letzten Jahren. Gut, früher gab's das noch nicht, diese Kommunikation über WhatsApp, aber die ist gar nicht so ungewöhnlich.
Ja, ich hatte jetzt so im Hinterkopf, ne, wahrscheinlich kann man auf so Bildern jetzt vielleicht auch nicht so alles unbedingt so gut erkennen. Aber dann würde ein Arzt ja wahrscheinlich auch sagen, das kann ich nicht richtig sehen, kommen Sie mal besser vorbei. Und ich dachte auch gleichzeitig so, weißt du, Datenschutz in Deutschland, Alarm, Alarm.
Ja, das Datenschutz ist, glaube ich, nicht so das Problem, wenn man das abgestimmt hat, dass man so miteinander kommuniziert, dann ist das, glaube ich, auch soweit jetzt unter Datenschutzgesichtspunkten durchaus zulässig.
Okay, also kommen wir zu dem Moment zurück. Isabella schickt ihrem Arzt über WhatsApp Fotos von ihren Oberschenkeln und als Antwort bekommt sie den Ratschlag, die Stellen mit Bepanthen einzucremen. Kennen wir alle, ist eine Heilsalbe. Und sie soll ihre Wunden bitte mit einem Verband einwickeln. Und bitte dann am Freitag zur Kontrolle erscheinen. Also wir sind im Moment an einem Montag. Isabella versorgt dann ihre Wunden regelmäßig in dieser Woche mit Bepanthen, wickelt sie auch ein. Die starken Schmerzen bleiben allerdings. Nachts ist es ihr sehr, sehr unangenehm, eine Bettdecke auf ihren Beinen zu haben. Man schiebt sie immer weg und ja, ihr Freund muss ihr beim Aufstehen helfen, beim Gehen und auch beim Waschen. Am Freitag erscheint sie dann wieder in dem Schönheitszentrum. Der Arzt begutachtet ihre Wunden, trägt dann noch einmal Salbe auf, verbindet den Bereich und sagt Isabella, dass es keinen Grund zur Sorge gebe. Sie solle die Wunden weiter behandeln und ihm auch gerne weiter Fotos schicken. Diese kommentiert er in den nächsten Tagen immer wieder mit der Aussage, machen Sie sich keine Sorgen, haben Sie Geduld, die Wunden bessern sich, das wird alles perfekt und das wird auch keine Narben geben. Ab da bricht der Kontakt regelrecht ab. In der letzten Nachricht schreibt ihr der Arzt von seiner Seite aus, sei da weiter nicht zu machen. Isabella ist schon ein bisschen enttäuscht, denn ihre Wunden, die sehen einfach nach wie vor fürchterlich aus. Aus den harmlosen Dehnungsstreifen sind jetzt dunkle, verbrannte Hautstellen geworden. Und irgendwann beschließt sie, einen Dermatologen aufzusuchen. Ja, Peter, der hat leider keine guten Nachrichten für Isabella.
Nein, ganz und gar keine guten Nachrichten. Er stellt nämlich fest, dass bei Isabella Verbrennungen zweiten bis dritten Grades, also doch sehr, sehr erheblich vorliegen. Und er geht davon aus, dass auf jeden Fall Narben zurückbleiben werden, die deutlich sichtbarer sind als die Narben der Dehnungsstreifen.
Und so ist es dann ja auch eingetreten. Und nicht nur das, es sind auf jeden Fall auch Narben, muss man ganz klar sagen, auf Isabellas Seele geblieben. Ihre Familie erkennt sie kaum noch wieder. Von dieser lebenshungrigen Frau ist ja im Prinzip nur noch ein Schatten übrig geblieben. Sie hat Panikattacken und Depressionen. Und klar, man kann sich natürlich jetzt hinstellen und sagen, mein Gott, Mädchen, so schlimm ist das doch alles nicht. Es besteht ja nun keine Lebensgefahr oder sowas. Aber die Menschen und ihre Empfindlichkeiten, die sind nun mal völlig unterschiedlich. Und für Isabella bedeuten diese Verbrennungen, diese Narben auf ihrer Haut eben einen enormen Einschnitt in ihrem Leben. Und in den Akten, die du mir gegeben hast, Peter, gibt es viele, viele Bilder von ihren Oberschenkeln und den verbrannten Stellen. Und es sieht wirklich fies aus. Also muss man schon sagen, so eine richtige Borke ist da drauf. Und es ist wirklich ja teilweise fast schwarz. Also wenn mir einer gesagt hätte, das waren mal Dehnungsstreifen, also wäre ich wirklich erschrocken. Es sieht wirklich aus wie Verbrennungen. Ja, und was noch dazu kommt, Isabella macht nicht mal den Ärzten, sondern sich die schwersten Vorwürfe. Peter, direkt mal als Frage. Hat man in diesen besonderen Fällen, sagst du ja, wenn es um Schönheitschirurgie geht, Schönheitsbehandlung, hat man da eine gewisse Mitschuld, wenn so eine Schönheitsbehandlung schief geht, weil die ja nun mal medizinisch nicht notwendig ist, war in den meisten Fällen?
Da gibt es eine ganz klare Antwort, nein. Man hat natürlich...
Ich hatte gehofft, dass du das sagst.
Ja, man hat natürlich in rechtlicher Hinsicht keine Mitschuld. Man hat auch bei Schönheitsbehandlungen selbstverständlich einen Anspruch darauf, dass die sach- und fachgerecht durchgeführt wird. Der Arzt schuldet zwar keinen Erfolg, Er schuldet aber eine einwandfreie Dienstleistung, also ein einwandfreies Vorgehen. Und da gibt es keine Mitschuld. Der Gedanke der Mitschuld tritt aber im Verhältnis zum Krankenversicherer auf. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Wenn jetzt weitergehende Maßnahmen medizinischer Art und Weise erforderlich sind, dann kann die Krankenkasse sagen, so, lieber Versicherungsnehmer, wir beteiligen dich an den Kosten, weil du hast eine Operation durchführen lassen, die medizinisch nicht indiziert gewesen ist. Und darum tragen wir die Kosten nur zum Teil oder im schlechtesten Falle gar nicht. Und quasi da wirkt sich dann, untechnisch gesprochen, die Mitschuld aus, dass man sich in diese Schönheitsbehandlung begeben hat. Aber was die Haftungsfrage anbelangt, gibt es natürlich da keinerlei Mitschuld.
Stichwort Haftungsfrage. Wie ist denn dieser Fall jetzt weitergegangen? Also an welcher Stelle habt ihr hier einen Behandlungsfehler entdeckt oder war es vielleicht ein Aufklärungsfehler?
Ja, das muss gar kein Widerspruch sein, weil Aufklärungsfehler im Rahmen der Risikoaufklärung, nenne ich es mal, da gibt es noch verschiedene andere Bezeichnungen, wie man die nennen kann, diese stellen auch einen Behandlungsfehler dar. Im Endeffekt ist es aber ohne Relevanz, ob der Arzt, das Krankenhaus oder wer auch immer haftet aufgrund eines Aufklärungsfehlers oder eines Behandlungsfehlers. Entscheidend ist, dass er dann haften muss. Und darum ist die Kategorisierung des Fehlers nicht so ganz entscheidend. Ja, wie war es hier? Also wir haben uns außergerichtlich, ich nehme das Ergebnis mal vorweg, verständigen können auf eine Ausgleichszahlung von 9.000 Euro. Immerhin, das ist für diesen Bereich schon recht hoch gegriffen. Warum konnten wir uns darauf verständigen? Also wir haben vorgetragen, dass der Arzt, der Isabella behandelt hat, sie nicht darüber aufgeklärt hat, dass er die Behandlungsmethode wechselt. Wir hatten ja gehört, er hatte zunächst die Radiofrequenztherapie begonnen und ist dann auf IPL umgestiegen, hat ihr das aber nicht weiter erläutert. Und da hat die Gegenseite gesehen und dann auch eingewilligt in die Schadenregulierung, dass da ein Fehler vorliegt. Er hätte darauf hinweisen müssen und ihr das im Einzelnen erklären müssen. Wenn er von der einen Operationsmethode, ich nenne es jetzt mal so, ist ja keine Operation im klassischen Sinne, aber dennoch auf die andere Behandlungsmethode wechselt. Und da hätte ihr entsprechend aufklären müssen, mit welchen Risiken das Ganze verbunden ist. Und das hat er unterlassen und dazu wäre er aber verpflichtet gewesen. Und das ist ein wichtiger Moment. Man, im gerichtlichen Verfahren, wenn es dazu gekommen wäre, dann hätte die Gegenseite, dann hätte der Arzt sicherlich den Einwand der hypothetischen Einwilligung erhoben. Da haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, vielleicht an dieser Stelle ein Stück weit länger. Zunächst ist es so, dass diese hypothetische Einwilligung eine Einwendung ist. Was heißt Einwendung? Im Gegensatz zu welcher Begrifflichkeit der Einrede? Also eine Einrede, zum Beispiel die Verjährung ist eine Einrede, die Verjährungseinrede, die muss das Gericht von sich aus selber prüfen. Das muss nicht geltend gemacht werden von der Gegenseite. Ein Einwand, so die hypothetische Einwilligung, die muss geltend gemacht werden, sonst kann das Gericht das nicht beurteilen. Also wenn das vergessen wird von der Gegenseite und das Gericht meint, Mensch, damit könntest du dich eigentlich frei machen von einer Haftung, darf das Gericht nicht darüber entscheiden. Und das ist ganz entscheidend. Und dann gibt es leider immer wieder Kammern, Arzthaftungskammern bei Landgerichten, die dann fragen, und das ist völlig unzulässig, ja, berufen Sie sich möglicherweise auf die hypothetische Einwilligung? Wir erklären gleich, was das ist. Das ist nicht zulässig, das dürfen Sie nicht machen, aber Sie machen es trotzdem. Und dann ist natürlich der Anwalt der Gegenseite, der vielleicht nicht so firm im Arzthaftungsrecht ist, darauf hingewiesen. Und dann sagt er natürlich, nachdem ihm mit dem Zaunpfahl gewunken worden ist, ja, natürlich berufe ich mich darauf. Der hätte vielleicht gar nicht dran gedacht oder kennt das Institut gar nicht. Und so prüft das Gericht dann doch, liegt eine hypothetische Einwilligung vor. Und die besagt, im Bereich der Arzthaftung zumindest, dann entfällt die Haftung des behandelnden Arztes im Fall eines Aufklärungsfehlers, wenn der Patient auch bei ordnungsgemäßer Aufklärung dem jeweiligen Eingriff zugestimmt hätte. Also das heißt, es wird gefragt, wenn Sie jetzt ordentlich aufgeklärt worden wären, in dem Fall von Isabella über die IPL-Behandlung, Hätten Sie dem Ganzen denn zugestimmt, wenn Sie gewusst hätten, welche Risiken damit verbunden sind, welche Schmerzen Sie erleiden müssten? Und wenn sie dann gesagt hätte, ja, dann hätte ich das trotzdem auch gemacht, dann greift dieser Einwand der hypothetischen Einwilligung und der Arzt ist von der Haftung frei. Und ich kritisiere eigentlich dieses Institut immer ein Stück weit. Ich habe da auch mal einen Aufsatz zu geschrieben, der noch nicht veröffentlicht worden ist. Und da ist der Kerninhalt der, dass man ja im Nachhinein erst gefragt wird, also ex post, nachdem alles abgeschlossen ist, wie man sich denn entschieden hätte, wenn man das vorher gewusst hätte. Und das birgt eigentlich schon vom psychologischen Ansatz her Probleme, da man ja hypothetisch nach erfolgter Operation kaum wird erklären können, ob man zuvor eingewilligt hätte. Und das.
Ja, und wir so in dem Fall, wo sie die ganzen Verbrennungen hat, ne, hätten sie das gemacht, wenn sie das gewusst hätten, dann würde sie jetzt auch sagen, nein, hätte ich nicht eingewilligt.
Genau, vollkommen richtig, Tanina. Also diese Entscheidung, die wird ja maßgeblich oder eigentlich vielleicht sogar alleine vom Erfolg der bereits durchgeführten Operation abhängen. Danach bemisst man das ja. Wenn es schiefgegangen ist, wird niemand sagen, ja, hätte ich das gewusst, hätte ich es gemacht. Ne? Das ist immer darum.
Also ihr Juristen, ihr seid wirklich crazy. Was hat Isabella denn jetzt auf diese Frage gesagt? Hat sie gesagt, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich da nicht eingewilligt?
Diese Frage ja nicht beantworten, weil wir nicht ins gerichtliche Verfahren gegangen sind. Aber das wäre sicherlich eine Frage im gerichtlichen Verfahren gewesen. Und
ja, also irre bei euch Juristen meine ich auch so. Ich würde jetzt erstmal sagen, ist doch jetzt egal, was diese Frau sagt, ob sie das jetzt gemacht hätte, theoretisch, wenn sie aufgeklärt worden wäre oder ob sie gesagt hätte, mache ich nicht. Das Ding ist doch nun mal einfach, dass bei dieser Behandlung doch nun offenbar irgendwas schiefgelaufen ist. Also, dass ihre Haut so extrem reagiert. Das ist dann im Prinzip bei diesem Fall jetzt gar nicht mehr von Gewicht gewesen.
Nee, das ist auch nicht weiter aufgeklärt worden, ob wirklich bei der Behandlung was schiefgelaufen ist. Also die IPL-Behandlung kann durchaus dazu führen, dass solche Narben entstehen, auch wenn man sachgerecht vorgeht. Also ich meine, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber dass auch Kosmetiker und Kosmetikerinnen diese Behandlung durchführen dürfen nach einem mehr oder weniger kurzen oder langen Wochenendkurs, dass man eingewiesen wird in die EPL-Behandlung. Vielleicht dauert es auch ein bisschen länger, aber das ist nicht den Ärzten vorbehalten, das weiß ich. Das können auch die Kosmetiker machen. Das soll nicht heißen, dass sie das schlechter machen, aber es dürfen verschiedene Personen machen, wenn sie entsprechend ausgebildet sind. Aber das ist jetzt keine Ausbildung über Jahre hinweg. Und es kann wirklich auch Schaden anrichten, ne? Sachgerecht durchgeführt oder auch nicht sachgerecht kann es zu Schädigungen kommen. Hier kam es jetzt letztendlich nicht darauf an, weil wir ja die unterlassene Aufklärung hatten. Und dazu muss man wissen, vielleicht sogar einen Schritt weiter gehen, jetzt bei Operationen, man ist vielleicht noch narkotisiert. Was macht der Arzt dann? Also ergibt sich während einer Operation ein für den Arzt sofort erkennbarer neuer Befund, darf er in der Regel, so ist die Rechtsprechung, nicht ohne neue Aufklärung des Patienten weiter operieren. Also er muss den Patienten dann aus der Narkose zurückholen, schauen, dass der wieder klar ist, entweder dann danach nach Aufklärung operieren oder am Tag danach, aber er darf nicht einfach weiter operieren. Er darf sich auch nicht darauf verlassen, dass durch vorbehandelte oder überweisende Ärzte der Patient über einen möglichen weiteren Operationsschritt aufgeklärt worden ist. Das reicht nicht aus. Er muss sich dann selber davon überzeugen und die Aufklärung in diese Richtung machen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und da halten sich aber zum Glück viele Ärzte dran, dass sie dann wirklich sagen, okay, ich breche das hier ab. Es war im Vorfeld nicht erkennbar, dass es zu einer Operationserweiterung kommen kann. Das haben wir auch ab und an, dass wir in dem Aufklärungsbogen auch schon drinstehen haben und auch in der mündlichen Aufklärung. Es kann sein, dass wir intraoperativ jenes und dieses feststellen und dann müssen wir jenes und dieses noch machen. Beispielsweise, wir kommen nicht mehr weiter mit einer Endoskopie, wir müssen dann einen Bauchschnitt machen. Und da müssen Sie im Vorfeld schon aufklären und dann sieht man intraoperativ, ob es dann tatsächlich gemacht werden muss oder nicht. Und dann muss man nicht den Patienten aufwecken und sagen, hier, jetzt kommen wir doch zu dem Schritt. Nein, das hat man ja dann schon im Vorfeld aufgeklärt und das ist dann nicht nochmal notwendig.
Also auf jeden Fall ein gewisser Schadensersatz für Isabella. Und ja, ich kann eigentlich nur hoffen, dass ihre wirklich sehr auffälligen Narben, die wir hier auf den Fotos sehen, noch deutlich besser werden und verheilen. Peter, danke dir für diesen Fall. Und für euch nochmal ganz wichtig, ihr hört uns immer erstmal exklusiv auf RTL Plus. Eine Woche lang, dann wandert unser Podcast auf alle anderen Streaming-Portale. Und da könnt ihr uns dann genießen. Und bitte dran denken, Buch vorbestellen, wenn Ärzte Fehler machen. Dann habt ihr was fürs Osterkörbchen. Was möchtest du noch loswerden, Peter?
Diese Empfehlung kann ich mich nur anschließen. Und ich freue mich auf nächste Woche, wenn es wieder heißt Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Und bis dahin sagen wir zusammen Tschüssi.
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.